MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think Tank.
Herzlich willkommen bei MENA Watch. Mein Name ist Maja Zeden. Mein Gast heute ist Caroline Preißler. Ich freue mich sehr, dass Sie heute sich die Zeit nehmen und hier uns wir unterhalten können. Sie sind die mutigste Frau, die derzeit den Kampf gegen anti-israelische und antisemitische Demonstrationen führt. Sie sind als Einzelkämpferin bekannt geworden und seit dem Massaker der Hamas gegen Israel am 7. Oktober 2023 auf ganz vielen Demonstrationen gewesen. Sie haben immer einen Blumenstrauß dabei und ein Plakat, auf dem Sie zum Beispiel Sätze sagen wie Rape is no, not resistance, also Vergewaltigung ist kein Widerstand, oder Believe Israeli women, glaubt israelischen Frauen. Da ist noch die Frage, warum auf Englisch?
Vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein darf, Frau Zeden. Diese Versammlungen, die dort stattfinden, diese Kundgebung, die haben oft zwei Stoßrichtungen. Einmal sollen sie ein deutliches Signal in die Stadt senden, in der sie stattfinden. Und andererseits ist die Hälfte der Leute, die dort dann teilnehmen, mit ihrer Handykamera dabei. Und da machen die so kleine Clips für YouTube oder für Snapchat oder Facebook. Und diese kleinen Videos gehen in die ganze Welt. Deshalb sprechen die Akteure in ihren eigenen Videos oft Englisch und haben auch selber Plakate mit englischen Botschaften dabei. Und deshalb antworte ich, denn ich tauche in deren Clips auf, weil sie nämlich ihre Angriffe auf mich selber filmen und damit dann auch die Antwort auf deren Aggression in der Sprache erscheint, in der sie kommunizieren, sind die Plakate, seitdem ich das System verstanden habe, auf Englisch.
Und der Blumenstrauß?
Der Blumenstrauß ist eine Botschaft, die kein Papier braucht, nämlich, dass ich sehr friedlich dort bin und teilnehme, denn es ist ja eine Versammlung, die ich aufsuche und die viele Menschen können das eben als Störung empfinden, wenn jemand kommt und eine differenzierte andere Meinung dazu hat. Und damit sie sehen, dass ich in Frieden komme und eben auch keine bösen Absichten hege, habe ich die Blumen dabei. Und ich glaube, keiner schlägt eine Frau mit einer Brille und einem Blumenstrauß. Es ist schon auch ein bisschen Berechnung. Das ist so, diese Leute, die diese Filme machen, die spucken und keifen und sind ganz aggressiv. Aber die Bilder, die entstehen, wenn man eine Frau mit einer Brille und einem Blumenstrauß vermöbelt, die wollen die hoffentlich auch nicht. Deshalb ist da auch ein bisschen Kalkül hinter.
Wir sprechen nachher noch über Ihre Bewacher, über die Polizei. Aber jetzt würde ich erstmal ganz gern von Ihnen so ein bisschen zu Ihrer Vita hören. Sie sind in Ostberlin geboren und aufgewachsen und hat Ihr Werdegang etwas mit dieser Art des Widerstands zu tun? Wie war Ihre Kindheit und Jugend?
Ich hatte eine ganz tolle Kindheit. Also ich bin sehr behütet aufgewachsen und mit vielen Geschwistern und in einem sehr liebevollen Elternhaus. Und dadurch habe ich diese Erfahrung, in einer Diktatur zu leben, erst gemacht, als ich Flügge wurde, so als Teenager. Denn man konnte als Teenager nicht erwachsen werden, ohne festzustellen, dass die DDR durch und durch korrupt war. Und da spielt schon das Thema Antisemitismus eine große Rolle. Die DDR hat die RAF verherrlicht. Wie wir jetzt wissen, ja auch zum Beispiel auch RAF-Terroristen Heimat gegeben. Die DDR hat Waffen geliefert an Kriege gegen Israel, hat die Religionsfreiheit nicht gewährleistet insgesamt innerhalb der der ganzen Gesellschaft war es sehr schwierig, überhaupt Religion auszuüben, egal welcher man angehörte. Es gab Kirchen- und Synagogenschändungen, Schändungen von Friedhöfen und so weiter. Und es gab keine Pressefreiheit und so weiter und so fort. Ich wurde ziemlich jung politisch. Und was ich damals noch gar nicht so wusste, ich komme aus einer sehr politischen Familie. Mein Großvater war ein Dissident, er war es viel zu wenig im Zweiten Weltkrieg, hatte damals schon Berührung zur bekennenden Kirche, ohne die zu verstetigen. Und als er dann aus dem Krieg zurückkam, litt er so sehr unter seinem Versagen, nichts getan zu haben, was geboten gewesen sei für ihn als Juristen und als Christen. Dann war er Jurist in der Kirche in der DDR und hat gesagt, wir haben schon einmal versagt bei der Jugendverfolgung, jetzt nicht wieder versagen. Wir müssen straff antikommunistisch sein. Wir müssen straff den Kampf gegen Antisemitismus führen und so weiter. Was ich weiß, weil ich seine Stasi-Akte gelesen habe, denn für mich war es natürlich ein liebevoller Großvater. Und als ich dann in dieser Teenagerzeit war, wurde ich politisch und in einem Haushalt, wo man das eigentlich schon die ganze Zeit wusste, dass es so etwas gibt und wo man uns bestärkte und sagte, macht, was ihr denkt, wir stehen zu euch. Und wenn man bedenkt, also die Staatssicherheit hat angefangen, da, als ich ungefähr 13 Jahre alt war, meine Post mitzulesen, dann muss es ja kurz vorher begonnen haben, dass ich mich geäußert habe, so dass sie auf mich aufmerksam wurden. Und wenn wir uns dann überlegen, dass es also einen Staat gibt, der die Post eines Teenagers kontrolliert, dann muss es ein Unrechtsstaat sein. Es ist so. Und das hat mich schon sehr aufgewühlt. Und dann haben viele Freunde und ich und viele Menschen die friedliche Revolution herbeigeführt. Und wir haben uns selbst befreit. Es ist natürlich eine große Bestärkung, was die Selbstwirksamkeit betrifft. Wenn man merkt, dass politisches Engagement eben tatsächlich etwas bringt, dass wenn man sich regt und wenn man nicht nachgibt und wenn man für etwas einsteht und kämpft, dass es dann eben auch die Befreiung gibt, dann ist das ganz wunderbar. Und das habe ich erlebt und das hat mich dann eben zu dem politischen Menschen gemacht, der ich heute bin.
Hat die Religion da auch eine Rolle gespielt, Ihre Religion?
Ganz sicher. Ich will nicht verhehlen, dass es immer auch in jedem Leben wahrscheinlich Zeiten gibt, wo man hadert mit seiner Religion oder auch mit dem Bodenpersonal, was zum Beispiel Kirchen eben auch haben. Aber das für mich spielt es schon eine große Rolle. Dieses einer trage des anderen Last, von dem wir in der Bibel hören, oder eben auch liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das nehme ich mir schon sehr zu Herzen.
Sie haben das mal im Zusammenhang mit den verschleppten Geiseln gesagt, dass Ihnen das Engagement für diese Geiseln aufgrund Ihres religiösen Ansatzes auch wichtig ist. Wir haben ja noch immer über 50 Geiseln, also ich glaube 57 jetzt in der Hamas-Gewalt, von denen die meisten schon tot sein sollen. Es gibt auch darunter deutsche Geiseln. Meinen Sie, der Staat hätte mehr tun können? Also Deutschland für die Befreiung der Geiseln.
Davon bin ich fest überzeugt. Und ich will das begründen. Es ist ja so, dass Islamisten Geiseln nehmen und damit Botschaften senden. Und in den 90er Jahren wurde schon einmal ein deutscher Staatsbürger Geisel von Islamisten, und zwar im Kaschmir Dirk Hazard. Und er war mit seiner Freundin und anderen Rucksacktouristen in Kaschmir unterwegs. Und dann hat man diese Rucksackreisegruppe entführt. Und man hat die Frau laufen lassen und hat gesagt, und jetzt sag aller Welt, wir haben Briten, Amerikaner und den Deutschen und wir werden sie alle umbringen. So. Sie ist also zurückgekommen und hat uns allen gesagt, dass Dirk Hazard Geisel ist, dieser Islamisten. Und ich war damals auch schon politisch aktiv und ich habe nichts getan, sondern ich habe vertraut und geschaut. Und dann wurden bekannterweise Menschen ermordet aus dieser Reisegruppe. Und Jahre später haben die Angehörigen von Dirk H. hat ihn für tot erklären lassen, weil sein Schicksal nicht aufgeklärt werden konnte. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass auch er ermordet worden ist, war sehr groß. Und ich habe die ganze Zeit, seit diesen, jetzt muss ich mal überlegen, das ist jetzt wahrscheinlich 30 Jahre her, 25, 30 Jahre her, mache ich mir bittere Vorwürfe, weil ich nicht daran erinnert habe. Denn wenn Menschen nicht ständig daran erinnert werden, dass dort draußen andere gefangen gehalten werden von Terroristen, dann geraten sie in Vergessenheit und dann sterben sie. Das heißt, wenn von den 58 Geiseln, die auf den heutigen Tag noch Geiseln der Hamas sind, Menschen sterben, dann ist das auch unser Versagen. Ich will keine Täter-Opfer-Umkehr betreiben. Selbstverständlich sind die Terroristen an jedem einzelnen toten Menschen schuld. Aber wir sind in der Pflicht, alles zu tun, alles zu tun, alles zu tun und nicht zu ruhen, bis die Geiseln zurück sind und deren Schicksal aufgeklärt ist. Und ich möchte nie wieder dieses wirklich schwere Versagen fühlen, was ich fühle, seit Dirk H. tot ist. Und diesmal ist es sogar noch perfider, denn diese Islamisten haben uns jetzt sehr deutlich gezeigt, welches Schicksal diesen Geiseln blüht. Wir haben es gesehen, sie hatten ihre Helmkameras an, die haben 1200 Menschen massakriert, es sind Geiseln zurückgekommen. Es gibt keine offenen Fragen. Wir wissen ganz genau, wenn die 58 Menschen dort in Vergessenheit geraten, dann wissen wir, was ihnen blüht. Und ich möchte alles tun, was in meiner Macht steht, und komme zurück auf die Frage, ja, es ist ein Staatsversagen, denn ich bin Teil dieses Staates, ich bin Politikerin und wir haben diplomatische Beziehungen, wir haben Politiker in der ganzen weiten Welt und ich bin bitter, bitter enttäuscht davon.
Also es ist ja ganz konkret. Ich glaube, dass Geld eine wichtige Rolle spielt und wir hätten als Deutschland wir sind die größten Zahler nach den USA, ob die USA überhaupt noch an erster Stelle stehen für die Palästinenser ist jetzt nicht ganz klar, aber Deutschland war immer an zweiter Stelle und hat außerdem noch in die EU mit eingezahlt. Also von da kommen ja auch Gelder.
Die größte Personengruppe bei den noch lebenden Geiseln haben auch einen deutschen Pass.
Ja.
Wir sind eigentlich die jetzt am Hebel sitzen. Wir können jede finanzielle Leistung davon abhängig machen, dass die Geiseln freikommen. Und wir tun es nicht. Wir könnten Visa davon abhängig machen, dass die Geiseln freikommen. Und wir tun es nicht. Wir empfangen Kriegstreiber aus dem Nahen Osten, die die Vernichtung Israels fordern. Und wir begrüßen sie mit Handschlag, außer sie geben Frauen nicht die Hand. Und dann lächeln wir sogar zu dieser unterdrückerischen Geste. Ich bin zutiefst enttäuscht und das treibt mich sehr an, auch eine andere Politik zu machen und anzustreben und auf die Straße zu gehen.
Wo sehen Sie die Gründe für diese Israel-Kritik, für diese Berichterstattung? Also kann man da überhaupt einen einzigen Grund nennen?
Naja, ich glaube, wir kennen beide die Antwort, was Israel-Kritik betrifft. Denn niemand sagt Deutschland-Kritik und zündet eine Kirche an. Aber es gibt Leute, die behaupten, es sei Israel-Kritik, wenn man eine Synagoge anzündet oder beschmiert. Und ich kenne auch keine Dänemark-Kritik und auch keine Italien-Kritik in irgendwelchen Gotteshäusern. Da wird schon ziemlich was vermischt. Und ich glaube, es gibt eine sehr historisch nachvollziehbare Begründung, denn Antisemitismus ist nicht so alt wie die Staatsgründung Israels. Antisemitismus ist einfach schon immer da. Es gibt Menschen, die trachten danach, jüdisches Leben weltweit auszurotten. Und die Antwort auf diesen Vernichtungswillen war der UN-Teilungsplan und die Staatsgründung Israels, des weltweit einzigen jüdischen Staates. Und da kommen wir auch schon zur Berichterstattung. Ich glaube, dass natürlich viele Menschen, die zum Beispiel keine rechtsethische Vorlesung besucht haben oder die sich nicht mit historischen Zusammenhängen beschäftigen, die vielleicht Israel nicht mal auf einer Landkarte finden würden, schnell dabei sind, mit schnellen Bildern und schnellen Klicks Reichweite zu bekommen. Und wir haben jetzt in den letzten anderthalb Jahren, wo es um diesen Krieg im Nahen Osten geht, immer wieder Bilder gesehen, die angeblich aus Gaza stammen sollen, aber dann zum Beispiel aus Syrien stammten oder aus der Türkei stammten und aus ganz anderen Kriegsgebieten, Irak, die dann aufgearbeitet wurden und dann so. Man hat sogar Menschen mit einer Krebsdiagnose und Auszehrung als Hungeropfer dargestellt und so weiter. Es gibt die schrecklichsten Manipulationen, alles, was Medien heutzutage eben tun können. Deshalb glaube ich schon, dass Sie zu Recht anmahnen, dass ich als Juristin zur Ordnung rufen muss, wenn Menschen sagen, das sei Israel-Kritik gewesen, was am 7. Oktober passiert ist. Denn am 7. Oktober sind tausende Terroristen auf ein fremdes Staatsgebiet gegangen, haben dort Zivilisten aus ihren Betten gerissen, tanzende junge Menschen entführt, haben sie zu Tode gefoltert, vergewaltigt, verschleppt, massakriert, die Kinder vor den Eltern ihrer Augen, die Eltern vor den Augen ihrer Kinder und nichts daran. Israel-Kritik. Wir sollten uns alle fragen, ob wir jemals auf die Idee gekommen sind, weil wir unzufrieden waren mit unseren Bundeskanzlern, die wir so kannten, ob wir schon mal auf die Idee gekommen sind, deshalb ins Nachbarhaus einzufallen und dort Menschen zu verschleppen und zu vergewaltigen. Auf die Idee wäre ich nie gekommen und ich hatte schon einigen Grund, mit meiner Bundeskanzlerin nicht einverstanden gewesen zu sein. Trotzdem, es gibt keine Rechtfertigung für diesen Terror und es ist absolut perfide, etwas Israel-Kritik zu nennen, denn dafür sind Demokratien sehr dynamisch, deshalb gibt es freie Wahlen, deshalb gehen in Israel hunderttausende Menschen auf die Straße und demonstrieren gegen ihre Regierung. Versuchen Sie das mal in Gaza, da sehen wir das. Die Leute, die gegen Hamas auf die Straße gehen, liegen morgen mit zerschmetterten Gliedern und mit gepeinigten Körpern tot vor den Häusern. Die Hamas lässt keine Kritik zu und geht genau so mit ihren Kritikern um.
Sie sind ja als Juristin tätig. Ist das Ihr Broterwerb? Oder?
Ja.
Also Sie arbeiten in welchem Gebiet der Juristin?
Ich bin Juristin und arbeite dort im Zivilrecht, im ganz bestimmten Bereich. Und auch an einer privaten Hochschule bereite ich Studierende, Juristen aufs erste Staatsexamen vor. Ich unterrichte Immobiliarsachenrecht und damit verdiene ich meinen Lebensunterhalt seit über 20 Jahren. Das ist was sehr Schönes.
Was ist Immobiliar?
Deswegen habe ich gesagt, ein bestimmter Bereich, das Zivilrecht. Immobiliarsachenrecht ist alles, was man nicht einfach wegtragen kann. Immobilien, okay. Grundbücher. Das ist ein sehr schönes Rechtsgebiet, begeistert mich schon sehr lange. Okay. Und da habe ich eine gewisse Profession drin und unterrichte das und erfülle das eben mit Leben am Schreibtisch. Das ist ein sehr schönes Rechtsgebiet und das ernährt meine Kinder und mich. Yeah. Und ich schreibe ab und zu.
Sie haben 2021 im Hirzel Verlag Stuttgart Ihr Buch veröffentlicht, Demokratie aushalten, über das Streiten in der Empörungsgesellschaft. Worum geht's denn da genau?
Um die Demokratie und wie schrecklich es ist, es auszuhalten. Ja, in einem demokratischen Land zu leben, wo eben bestimmte demokratische Verhältnisse herrschen, die sich eben auch jeden Tag verändern, dass es eben nichts Bequemes ist, dass man darum ringen muss und so weiter. Und auch das Thema Antisemitismus spielt in dem Buch eine große Rolle, denn antisemitische Verschwörungserzählungen haben schon auch in Deutschland ziemlich breite Gesellschaftsschichten erreicht und man muss sie erkennen. Und dann geht es in dem Buch auch darum, was kann ich selber tun, wenn mich etwas stört, ohne dass ich losgehen muss, Leute entführen muss und sie standrechtlich erschieße, denn da auch das gibt es, wird immer mal wieder gefordert. Es ist ein Buch und eine Liebeserklärung zu einer Gesellschaftsform, wie wir sie jetzt gerade haben. Danach war ich noch an zwei anderen Sammelbänden beteiligt, immer auch mit einem politischen, demokratischen Thema. Und in diesem Jahr erscheint hoffentlich ein Buch über linken und islamistischen Antisemitismus von mir. Und es geht auch um Demokratie und Krieg. Also tatsächlich, was tun, wenn demokratische Gesellschaften von Imperialisten angegriffen werden und sich keiner an die Spielregeln hält? Wenn man sagt, Moment, diplomatische Beziehungen, wir haben vorhin darüber gesprochen, ja, diplomatische Kanäle offen halten, lasst uns darüber reden. Und der Aggressor sagt, scheiß drauf.
Ja, genau. Haben wir ja gerade.
Haben wir gerade.
Also insofern ist es hochaktuell. Ja. Auch diese ganze Auseinandersetzung mit den Andersdenkenden, die eben denken, wenn sie nur sagen, ich bin lieb und tu dir nichts, dann hört der Krieg auf.
Dieses Unterwerfen, dieses freiwillige Unterwerfen ist so, so einfältig. Weil die Leute, die einen überrennen, diese Blauäugigkeit ja auslachen. Sie lachen sich schief. Und wir müssen wieder lernen, dass unsere demokratische Gesellschaft, auch unsere Errungenschaften als Frauen, verteidigt werden müssen gegen Menschen, denen Sie und ich vollkommen egal sind.
Im Zuge dessen, dass Sie schreiben, haben Sie auch ein Corona-Tagebuch geschrieben. Das ist insofern wichtig, weil damit begann, glaube ich, Ihre Einzelkämpferrolle gegen Demonstrationen. Sie sind dann auch bei diesen Anti-Corona-Regel-Demonstrationen aufgetreten. Die war aber anders als jetzt diese Demos, die Sie jetzt besuchen. Oder waren die auch so aggressiv?
Also gewartet haben die da auch nicht auf mich, denn ganz viele Leute dort leugneten ja, dass es Corona überhaupt gibt. Oder leugneten, dass die Krankheit schwer ist. Das hielten auch die Toten zum Teil für Schauspieler, redeten auch da vom Weltjudentum, was also die WHO infiltriert hätte und was also Impfstoffe verkaufen will. Man machte dort auch sehr viele antisemitische Karikaturen eben auf Plakate, wo dann eben so Juden überzeichnet wurden mit ihrer Nase, mit angeblicher Geldgier. Die Impfmafia war auf einmal jüdisch und so weiter. Also der Antisemitismus war dort sehr deutlich zu sehen und wir alle erinnern uns an die gelben Sterne, auf denen dann ungeimpft stand. Ja. Und deshalb, auch da habe ich ein Thema gesehen, was sehr, sehr demokratiefeindlich ist, wenn wir also ein gesellschaftliches Anliegen verknüpfen mit angeblichem Gewinnstreben von Juden und die Brunnenvergifter-Legenden praktisch rübertragen in moderne Zeiten und erzählen, also Corona wäre eine Erfindung der Juden, wäre von Juden forciert, Juden würden ihren Impfstoff verkaufen wollen und so weiter. Das war da schon sehr deutlich zu sehen, deswegen war das auch nicht immer schön, aber ich bin mal geschubst worden, häufiger mal angespuckt worden, aber es war nichts im Vergleich zu dem, was ich jetzt erlebe. Und ich bin wirklich demonstrationserprobt, Sie haben es gehört, seit ich 13 bin, gehe ich zu Versammlungen und früher in der DDR gab es Polizeigewalt und so. Es war schon noch nie ein Kinderspiel. Aber bei Corona ist es eben außer mal Schubsen und Spucken eben nicht darüber hinausgegangen. Dann war ich mal bei einer linksextremen Demo, da hat mich mal einer geschlagen, aber da kamen auch sofort Passanten zu Hilfe. Dann war ich bei einer rechtsextremen Versammlung, da hat mich mal einer geschlagen, aber es ist eben, dann war auch Stopp. Aber jetzt ist es so, seit dem 7. Oktober 2023, die schlagen und treten und spucken und werfen Flaschen und Eier, die drohen meinen Kinder mit Vergewaltigung, drohen meine Kinder abzuschlachten vor der Schule, die schreiben, sie werden mich ermorden, sie haben sehr explizite Vergewaltigungsfantasien, die man mir schriftlich und mündlich mitteilt und es gibt Frauen, die schicken ihre witzigen, wunderhübschen kleinen Kinder zu mir mit Flaggen und Plakaten und dann sollen die zu mir kommen und sagen, Nutte. Das arme Kind weiß überhaupt nicht, was eine Nutte ist, aber die Mutter sagt, geh hin und sag zu der Frau Nutte. Dann kommt das Kind und sagt zu mir Nutte. Und es gibt YouTuber und TikToker, die drucken Plakate aus mit expliziten Aussagen gegen mich und schicken dann 9-jährige Jungs vor mit dem Plakat und dann sollen die mir das zeigen, um mich als Frau vorzuführen oder zu demütigen. Denen geht es nicht eine Sekunde auf diesen Demonstrationen, die sich pro-palästinensisch nennen und die sagen Free Gaza, denen geht es nicht eine Sekunde lang um die Menschen in diesen Kriegsgebieten. Es ist so ein Blutrausch, den man dort fühlt und den sie ausleben, den dieser Hass auf Juden versteckt manchmal, indem man es Antizionismus nennt oder Israelkritik. Aber dieses Verlachen der Rekrutinnen, der entführten, geschlagenen, gedemütigten, vorgeführten Rekrutinnen, dieses Verlachen, dieses Verleugnen sexualisierter Gewalt, die zum Beispiel Ami Zusana belegt, eine Zeugin, eine Überlebende, die von der sexuellen Gewalt erzählt, oder die Sängerin vom Eurovision-Contest, die sich unter Leichen verstecken musste, um zu leben, dieses Nova-Festival. Und dieses Leugnen auf dieser Straße, dass die Leute sagen, das ist alles erfunden, das hat es alles nicht gegeben, das wäre alles provoziert worden. Es ist die absolute Verrohung und ein Zivilisationsbruch, wie ich ihn vor dem 7. Oktober 2023 in westeuropäischen Straßen nicht gesehen habe. Und diese Demonstration gibt es seit Jahren. Also auch zum Nakba Day gibt es diese Demonstration. Es gibt Journalisten, die schon vor 4 Jahren, vor 5 Jahren ähnliche Videos gezeigt haben, wo es also eben auch antisemitische Aufrufe gab. Aber die sind nicht so lustvoll gewalttätig gewesen. Jetzt bricht sich diese Gewalt an. Die ziehen einen, vor wenigen Tagen bei dieser Nakba-Demo hat man einen jungen Polizisten in die Masse gezogen und beinahe totgetreten. Und es gibt Übergriffe auf Journalisten und ich bin auch einmal in eine Versammlung reingezogen worden und die Polizei musste eben in die Versammlung reingehen, um mich rauszuholen. Und es war so perfide, weil ich eingeladen worden war. Dass der Redner vom Lautsprecherwagen noch sagte, Frau Preisler, stehen Sie nicht dort, laufen Sie mit uns, wir sind auch Ihrer Auffassung, Vergewaltigung ist kein Widerstand, kommen Sie zu uns, laufen Sie mit uns. Das war auf dem Alexanderplatz und ich wurde begleitet von einer Journalistin vom Stern und ich habe gedacht, diese Einladung, die nehme ich an. Darüber können wir reden, Vergewaltigung ist kein Widerstand. Ich ging auf die Einladung hin zum Lautsprecherwagen in die Masse und sofort sog mich diese Masse ein und wurde übergriffig, gewalttätig, zerrte an mir, an meinem Körper und die Polizei musste mich tatsächlich rausholen.
Was sind das für Menschen, die da so gewalttätig auftreten?
Also ich finde schon, man muss sehr differenzieren über diese vielen Monate, denn am Anfang habe ich auch junge linke Familien gesehen. Also Leute, für die das Linkssein auch so ein Zeitgeist ist, wo man statt am Wochenende in den Treptower Park zu gehen, jetzt auf einmal eben auf eine Pro-Palästina-Demo ging und dann eben Mutti, Vati und die Kinder im Buggy aus ihrer Prenzlauer Berg superschick Wohnung eben einfach mal kurz Revolution machen ging. Aber die sind dann irgendwann weggeblieben, weil kein Mensch blind sein kann und nicht wahrnehmen kann, was dort passiert. Es ist ein Rausch, es ist gewalttätig und sie beschimpfen die Polizei, sie hassen die Polizei. Wissen Sie, ich will beim Thema Migrationshintergrund bin ich sehr vorsichtig, denn es gibt inzwischen sehr viele Leute mit Migrationsgeschichte, die den deutschen Pass haben, und zwar von Geburt an. Denn gerade in Berlin gibt es natürlich schon immer ein interkulturelles Gemisch. Und es gibt Menschen, die leben hier in der zweiten, dritten Generation.
Über die reden wir jetzt nicht. Wir reden wirklich über die Leute, die in den Versammlungen laufen. Und da ist schon interessant, auch wenn sie in dritter Generation in Deutschland leben, nehmen sie an diesem Kulturbruchteil? Das ist die Frage.
Ich will ein Beispiel bilden. Es gibt einen Akteur, der hat verschiedene Kanäle, also auch auf YouTube und TikTok und so weiter. Und der war schon immer politisch aktiv. Er nennt das pro-palästinensisch, ist aber ganz klar antisemitisch unterwegs. Und zwar seit über einem Jahrzehnt. Auch videodokumentiert seit über einem Jahrzehnt. Er hat auch schon gefordert, dass die Antideutschen, das sind wir, alle an die Wand gestellt werden müssten. Ja, es vor laufender Kamera, der hat wenig.
Das sind keine Antideutschen.
nee, aber es gibt ja, Leute, die Ermordung anderer Menschen fordern, brauchen ja immer eine Rechtfertigung. Also packt man sie in irgendeine schöne Schublade, die gerade passt.
Die gibt's ja nicht.
Und wir, er ist schon sehr deutlich in seiner Wortwahl. Und dieser Mann ist, sagt schreckliche Dinge. Schreckliche Dinge über Juden, schreckliche Dinge über Frauen, schreckliche, wirklich schlimme Dinge. Und er findet dafür immer eine breite Öffentlichkeit. Und der hat bis vor einigen Jahren dafür auch viel Zustimmung von der Antifa bekommen.
Okay.
Und er hat dann aber auch zugleich, gerade auch während der Corona-Pandemie und auch jetzt neuerdings, sehr viel Zustimmung aus dem rechtsextremistischen Lager. Denn bei einem Thema gibt es ja eine Überschneidung, nämlich beim Judenhass. Deswegen muss ich sagen, Sie haben mich auf die Klientel angesprochen. Ich sehe Leute auf diesen Versammlungen, die sonst eben auch bei NPD- und AfD-Versammlungen mitlaufen. Und dann haben die jetzt eine Kufir um den Hals. Und trotzdem erkenne ich sie eben aus dem rechtsextremen Spektrum. Sie ist eine sehr kleine Personengruppe, aber sie ist da. Und dann gibt es natürlich Linksextremisten. Und zwar richtig knallharte Linksextremisten, bestimmte Politiker, auch einen von den Linken, der dort ein Parteiausschlussverfahren hatte, weil er so schlimm mit seinem Judenhass aufgefallen ist. Aber Migrationsgeschichte scheint auch schon mal eine sehr große Rolle zu spielen. Wobei es eben, man könnte jetzt sehr nahelegen, dass es dann eben Leute sind, die vielleicht Angehörige in Gaza haben. Aber ich glaube, das ist es gar nicht, sondern oft ist es eben, dass man sagt, wir haben eine Vorstellung von Diskriminierung, wie sich Diskriminierung anfühlen kann aufgrund unserer Migrationsgeschichte, unserer arabischen Wurzeln, unserer irischen Wurzeln. Es gibt also eine ganz harte irische Community auf den Straßen, die sehr gewalttätig bei Universitätsbesetzungen zum Beispiel auch vorgeht. Und deshalb, und es gibt den Barber-Clan in Berlin, der also nun tatsächlich Angehörige in Gaza hat und auch dort sich sehr gewalttätig betätigt und das auch feiert, auf Instagram zum Beispiel sagt, unsere Angehörigen sind Märtyrer, gerade in Gaza. Und die jetzt hier sind mit hunderten Familienangehörigen in Deutschland und also eben dieses Demonstrationsgeschehen in Berlin bestimmen, mit irischen Helfern, mit einer türkischstämmigen Influencerin, die früher Kreuzfahrten promotet hat und jetzt pro-Palästina promotet.
Die Frage, die sich aufdrängt, ist natürlich, wenn die vorher Kreuzfahrten promotet hat und jetzt das tut, wird die aus irgendeiner Quelle finanziert? Ist hinter diesem Geschehen, wenn Sie sagen, der Barber-Clan ist hauptsächlich dafür verantwortlich, wie und was an Demonstrationen hier stattfindet, es wirkt etwas gesteuert.
Also ich glaube schon, dass die Frauen auch sehr gewalttätig sind. Ich erlebe sie auch sehr gewalttätig, denn man lässt Frauen einfach näher ran. Wenn ich bei den Versammlungen bin, achte ich immer darauf, wer auf mich zukommt. Und ich bin, glaube ich, am 4. Mai 2024 erheblich verletzt worden auf einer Versammlung und bin seitdem auch wirklich vorsichtig und schaue also, wer auf mich zugestürmt kommt. Und Männern gegenüber ist man einfach vorsichtiger. Das nutzen die Frauen natürlich aus. Und ich habe jetzt zweimal 8. März hinter mir mit revolutionären Versammlungen von linken Gruppen. Und Frauen können sehr, sehr, sehr gewalttätig sein. Und was sie an Kraft nicht mitbringen, bringen sie an Leidenschaft mit.
Woher kommt die Leidenschaft? Ist das jetzt etwas, für mich ist es nicht ganz nachvollziehbar, ja? Die Corona-Regeln waren direkt an einem selbst dran. Da hat man wirklich einen Bezug. Wenn man jetzt aber über Gaza, okay, da ist eine Menge Propaganda im Spiel und Bilder werden produziert, wie Sie sagen, nicht immer ganz korrekt, um es mal Bilder auszudrücken. Ja. Aber woher diese Aggression? Und was Sie sagen, ist ja belegbar. Sowohl die Einspielung, die wir von Levi Salomon haben, er wurde von einer Frau mit heißem Tee übergossen, als auch Iman Sefati, dem eine Frau wirklich die schlimmsten Sachen ins Gesicht sagt, aber so. Also da ist, das ist schon alles klar. Aber wie kommt das? Also ich meine, diese Frauen, wenn man die nach zur Hamas nach Gaza bringen würde, da würde denke ich, eher einen Rückzug nötig sein. Also die,
ja, ich verstehe das. Also zum einen gibt es natürlich immer, und jeder Polizist würde sagen, gibt es sowas wie einen Eventcharakter bei Demonstrationen. Es gibt wirklich Menschen, die gehen hin, um mal wieder was zu erleben. Das gab es am 1. Mai in Berlin viele, viele Jahre lang. Und deswegen gehen dort sicherlich auch Frauen hin, die amüsierwillig sind und einfach auch mal schreckliche Dinge sagen wollen, ungestraft, und auch schreckliche Dinge tun wollen. Und es gibt tatsächlich aus diesem Barber-Clan eine Frau, die vor laufender Kamera sagt, dass der Tag, an dem ich sterbe, der schönste Tag ihres Lebens sein wird. Ja. Und ja, aber was soll ich sagen? Ja, nein, also wirklich, ich muss sagen, wenn das ihr Lebensziel ist, wenn das der schönste Tag ihres Lebens ist, dann wie schade um ihr schönes Leben, was für eine Vergeudung. Aber ich rede gar nicht oft darüber, weil das so privat auch ist, aber jede Frau ist schon mal sexuell belästigt worden. Irgendwie abends beim Tanzen oder in einem öffentlichen Verkehrsmittel. Am ehesten noch im häuslichen Umfeld, weil da die meisten Täter sitzen. Aber ich habe so eine Frau auf einer Demonstration sehr viele Male erlebt, dass die sexuell übergriffig wurde mir gegenüber und ich dann die Polizei einmal um Hilfe bitten musste, weil die sexualisierte Gewalt als Waffe eingesetzt hat gegen mich. Die war mir körperlich überlegen und wusste einfach, was sie tun muss, um mich damit zu bedrängen. Und jeder weiß das, sexualisierte Gewalt hat überhaupt nichts mit Erotik und Mann-Frau und so weiter zu tun. Es ist einfach so ein Dominanzding. Und ich bin auf so einer Versammlung ziemlich lange von einer viel größeren, viel stärkeren Frau zuerst gestalkt und belästigt worden. Und dann musste ich einmal die Polizei bitten, mich von ihr zu trennen, sie mir vom Leib zu halten, weil sie mich belästigt hat. Und
ist das jetzt eine Frau mit Migrationshintergrund oder ist das eine Bio-Deutsche?
Ich würde sagen, die Frau behängt sich von oben bis unten mit Kufia und Pro-Palästina-Zeug. Und sie spricht auch Arabisch, aber ihre Muttersprache ist, glaube ich, schon Deutsch. Sie spricht zentfrei also Deutsch. Sie hat irgendeinen Hintergrund und kannte einfach die Mittel.
Ah, ja.
Und das hat mich, dass Frauen anderen Frauen sowas antun, ist einfach ekelhaft. Und gerade aktuell findet ja auch in Deutschland ein Prozess gegen eine Salafistin, glaube ich, statt, die zwei jesidische junge Frauen gekauft hat, junge Mädchen, eine 5-Jährige und eine 12-Jährige, und sie sexuell missbraucht hat. Und dieser Prozess gegen diese IS-Angehörige findet hier in Deutschland statt, weil sie jetzt hier ist. Aber es ist nicht etwa so, dass sie Zeugin ist. Diese IS-Angehörige ist Täterin gewesen bei der 5-Jährigen und der 12-Jährigen. Deswegen Ich bin froh, dass ich es angesprochen habe. Es betrifft eben auch Frauen, die sehr wohl geneigt sind, Gewalt gegen andere Frauen anzuwenden.
Wie ist denn die Reaktion Ihrer Familie auf Ihr Engagement? Also Sie haben diese 4 Kinder, die sind im Alter von bis?
Mein Ältester ist schon aus dem Haus.
Okay.
Und dann habe ich noch 3 Kleine. Und die Jüngste wird jetzt 15 und der Älteste oder der Ältere, der noch zu Hause ist, wird jetzt 17.
Und die sagen, Mama, geh ruhig los? Oder sagen
ja,
die, pass
natürlich.
Bitte auf dich auf? Oder?
Beides, beides. Also meine Kinder sind politisch sehr, sehr gut angekommen und unterstützen meine Arbeit. Und sie sagen trotzdem, dass ich aufpassen soll. Und wir wünschen uns immer alle, dass wir alle heil nach Hause kommen. Denn was ich tue, hat auch sehr viel Leid über meine Familie gebracht. Denn es gibt Mord- und Vergewaltigungsandrohungen bezogen auf meine Kinder. Und gerade dieses islamistische Spektrum ist, was Familie und Angehörige betrifft, wirklich schamlos.
Und gibt es noch andere Angehörige, die sagen, Caroline, lass das sein? Eltern, Geschwister, auch enge Freunde. Also wo sie sich immer wieder fragen müssen, mache ich es jetzt oder lasse ich es lieber, weil man mir da abrät?
Naja, Liebe und Fürsorge erfahre ich schon viel in der Familie, dass Menschen sagen, achte bitte auf dich und komm immer gut heil zurück. Aber ich muss sagen, weder in meinem Freundes- noch in meinem Bekanntenkreis gibt es irgendjemanden, der Verständnis dafür hat, dass es Antisemitismus und Entführung und Vergewaltigung von Frauen gibt. Deswegen ist es eher so, dass die sagen, wie können wir dich unterstützen? Was brauchst du? Was können wir für dich tun? Und ich bin sehr dankbar, dass ich in einer Gesellschaft bin, wo dieses Engagement überhaupt mitgetragen wird. Und das ist ja eigentlich das Schöne in unserem Land, dass wir nicht mehr hinterfragen, dass es selbstverständlich ist, dass Frauen das gesellschaftliche Leben und die Politik mitgestalten.
Eine Frage, Sie, ich habe ja ein paar Videos mir angeschaut, wo man Sie sieht, wie Sie da am Rande einer Demo stehen und wie Sie auch attackiert werden. 2 Fragen dazu. Die eine ist, Sie bleiben dabei immer relativ ruhig, finde ich. Also ich bin da wahrscheinlich, ja, ich bewundere das. Und die andere Sache ist, dieser Schutz, der Ihnen da, oder dass Sie allein sind, ja, was ist der Grund, dass Sie allein da stehen? Hm. Also diese 2 Fragen.
Also ich fange mit der einfachsten an. Das ist die, warum ich allein dort stehe. Das ist nämlich eine juristische Frage. Dadurch, dass ich allein stehe, bin ich keine eigene Versammlung. Man könnte ja auch zum Thema Vergewaltigung ist kein Widerstand, sonst eine eigene Versammlung durchführen. Dann würde man mir die auch gestatten, mich aber sehr weit woanders hinstellen. Dadurch, dass ich allein bin, kann ich mit dieser differenzierten Einzelmeinung, dass wenn ich also zum Beispiel Free Gaza fordere, ich auch sagen kann, ja, und in Gaza sind übrigens bis heute 58 Menschen, die dort nicht hingehören, die müssen wieder zurück nach Israel. Dann kann ich also diese meine Auffassung, meine differenzierte Einzelmeinung mit in diese Versammlung tragen. Deswegen muss ich dort alleine stehen. Und nutze praktisch die Chance, das Gespräch von Angesicht zu Angesicht zu suchen. Die Bilder, die entstehen mit der Polizei um mich herum, die entstehen nur deshalb, weil die Polizei tatsächlich vor Ort ist. Denn die beschützen ja die Versammlungsfreiheit und diese Versammlung, den Aufzug, die Kundgebung. Das heißt, wenn ich gehe zu dieser Demo oder zu dieser Kundgebung hin, oft ein paar Minuten früher, dann stelle ich mich vor, sage, guten Tag, ich bin Caroline Preisler, ich bin stellvertretende Vorsitzende des Bundesfachausschusses Kirche, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaft. Mein Thema ist Antisemitismus. Auf dieser Versammlung gibt es ganz viel Antisemitismus. Ich möchte gerne hier arbeiten. Ist das für Sie in Ordnung? Wenn Sie mir etwas sagen, höre ich auf Sie. So stelle ich mich vor, dann zeige ich meine Schilder, dass da auch nichts Schlimmes dabei ist. Und ich habe eins, da steht drauf, Fight Antisemitismus. Manchmal überlegen die Beamten dann, ob schon dieses Fight zu aggressiv ist. Dann sage ich, ich bin mit allem einverstanden, sagen Sie mir einfach, was ich tun soll. Ich werde Ihren Anweisungen folgen. Dann gehe ich also hin, habe vorher Bescheid gesagt, stelle mich mit meinen Blumen hin, packe meine Schilder aus und dann laufe ich bei dieser Versammlung mit. Und meistens bleibe ich auch, ohne dass die Polizei irgendwas tun muss, dass sie überhaupt um mich rumstehen. Denn immer erst, wenn etwas passiert ist, dann entstehen diese Bilder mit Personen, die um mich rumstehen. Ich gehe da alleine, ich fahre mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ich gehe zu Rewe und kaufe meine Blumen oder zu Blume 2000 und gehe dann dorthin. Und ich gehe auch alleine wieder zurück. Erst wenn es zu einer Gewalttätigkeit kam, zu einer Bedrohung kam, dann kommen die Polizisten und dann gibt es diese Bilder. Und deswegen gibt es so eine schöne Verschwörungserzählung davon, dass ich eine eigene Privatarmee hätte. Habe ich nicht. Wirklich zu meinem großen Bedauern. Ich war selbst als Zivilistin Lehrbeauftragte bei der Marine viele Jahre. Ich grüße meine Kollegen sehr herzlich. Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar darüber, dass wir eine wunderbare Polizei haben und dass wir eben auch die Landesverteidigung bei der Bundeswehr in besten Händen haben. Aber leider ist diese Verschwörungserzählung nicht wahr. Ich habe keine Privatarmee und ich habe auch keinen eigenen Schutz, sondern ich gehe dort alleine hin. Die sind sowieso dort und achten darauf, dass die Versammlung gut stattfinden kann. Und sie achten eben auch auf mich, denn ich bin ja vor Ort. Und ich gehe zu ganz, ganz, ganz vielen Versammlungen, immer wenn so bestimmte Anknüpfungspunkte sind, so wie Antisemitismus. Ich bin bei Reichsbürgern und bei Rechtsextremisten, bei Linksextremisten und bei Islamisten. Und immer ist mein Punkt, ich gehe hin, bin friedlich, halte zart Gegenrede und trete hoffentlich niemandem zu nahe und will das auch, dass mir niemand zu nahe tritt. Aber es gibt nur eine Personengruppe, bei der fast vorprogrammiert ist, dass es jedes Mal zu Straftaten kommt, gegen Polizisten und gegen mich. Und das sind im Augenblick diese sogenannten pro-palästinensischen Versammlungen. Das finde ich ganz schrecklich, denn ich bin wirklich jetzt seit 40 Jahren politisch aktiv. Und wir reden über jetzt 19 Monate.
Und Sie haben ja den Ansatz, dass Sie sagen, Gegenrede führen. Das heißt, Sie wollen auch nah ran, um mit Leuten zu reden. Gibt es da eine Bilanz? Können Sie sagen, meine Aktivitäten werden in dem Maße wirklich wahrgenommen?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Und gibt es, ja, also abgesehen von den, ja, Beleidigungen, Tätigkeiten, ja, auch positive,
natürlich,
Bilanz?
Natürlich. Also es ist zum einen so, die positive Bilanz ist doch, es gibt eine Politikerin, die auch wirklich dahin geht, wo das Staatsvolk ist. Denn es wird ja immer gesagt, die da oben, die Politiker, keiner hört uns zu, keiner lässt sich blicken. Ich lasse mich blicken, ich bin da. Das heißt, für jeden ansprechbar, und es sind ja auch Passanten da, es sind ja auch Touristen da und es sind eben auch Teilnehmende da, die gerne reden wollen. Also mache ich das dann vor Ort. Und deswegen würde ich schon sagen, das ist natürlich, ich würde es natürlich nicht machen, wenn es ein verlorener Kampf ist. Aber nur ein Kampf, den wir nicht gefochten haben, ist doch von vornherein verloren. Deswegen ringe ich um jeden. Und ich finde, es kann nur eine positive Bilanz geben. Denn nicht hingegangen zu sein, wäre doch viel schrecklicher. Erstens, wir hätten diesen Straßenraum Leuten überlassen, die Auslöschung jüdischen Lebens in Deutschland und der ganzen Welt fordern. Und keiner hätte widersprochen. Wir hätten es Leuten überlassen, die leugnen, dass am 7. Oktober ein Massaker stattgefunden hat und tatsächlich ein Genozid versucht wurde an der jüdischen Bevölkerung. Deshalb kann eigentlich nur die Gegenrede dann etwas Positives sein, denn sie nicht zu halten, überlässt denen das Feld. Und wir haben schon ganz schön viel Meter verloren, glaube ich. Gesellschaftliche Meter.
Was kann denn Polizei und, nicht Quatsch, Politik, wollte ich sagen, Politik und Justiz tun? Denn im Augenblick gibt es von Leuten, die diese Gewalttaten wahrnehmen, wirklich immer mehr Kritik und auch teilweise aus jüdischer Perspektive auf Verzweiflung,
ja,
dass das immer weitergeht. Also ich verstehe es nicht, dass solche gewalttätigen Demonstrationen, wie Sie sie bezeichnen, es geht ja nicht nur um mich, also ganz am Rande überhaupt nicht, sondern es geht auch um die Polizisten, die ihren Kopf dahin halten müssen und dann Straftäter festhalten, deren Personalien aufnehmen und dann die auf der Straße wieder treffen, weil die wieder freigelassen wurden. Also fehlt es an Gesetzen, fehlt es an dem Durchsetzen dieser Gesetze, fehlt es daran zu verstehen, dass es eben nicht nur Antisemiten sind, sondern auch Menschen, die diesen Staat angreifen.
Man muss festhalten, dass jeder Polizist, der aktuell morgens aus dem Haus geht, sich draußen in Lebensgefahr befindet. Es gibt keine Ausrede. Und das betrifft ja die Polizisten im ganzen Bundesgebiet, denn sie helfen ja in den Ballungszentren immer wieder aus. Wer da draußen ist, ist in akuter Lebensgefahr, denn es gibt kein Halten mehr bei den Menschen, die gerade durch unsere Straßen toben. Und da, wo die Polizei im Fokus ist, trifft es auch alle Retter. Die Feuerwehren, die Sanitäter, alle Rot- und Blaulichtleute sind in akuter Lebensgefahr. Und dazu kommt eine weitere Personengruppe, bei der ich das so oft sehe, weil wir uns engagementbedingt immer wieder bei Versammlungen treffen. Es geht um die Pressevertreter. Die Polizisten sind speziell ausgebildet und sehr gut zu erkennen an ihrer Uniform. Und sie agieren ja auch gemeinsam. Der Journalist muss, um vor Ort berichten zu können, ganz nah ran, viel näher ran als ich und ist viel ungeschützter als ich, hat keine Blumen, hat kein nettes Kleid an und hat nicht die Hemmschwelle, auf die ich mich immer noch verlasse, dass man Frauen nicht schlägt und Blumenmädchen nicht und Brille und so weiter. Was die Presse vor Ort an Gewalt, an exzessiver Gewalt erlebt, es ist unglaublich. Ich habe so ein Alarmarmband, was einen sehr lauten Ton macht, wenn man in Gefahr ist und dadurch sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ich habe diesen Alarm nur ein einziges Mal bis jetzt benutzen müssen, und zwar, als ich gesehen habe, wie am 8. März 2024 ein Journalist richtig, richtig schlimm angegriffen wurde. Und danach habe ich das zu oft schon wieder gesehen, wie man mit Flaggenstangen jemandem ins Gesicht schlägt und ihn unterm Auge trifft, wie Menschen bedrängt, auch sexuell belästigt werden, auch Pressevertreter, wie ihnen mit der Faust ins Gesicht geschlagen wird, wie die Kameras aus der Hand geschlagen werden und so weiter. Ich sehe eine richtige Orgie an Gewalt gegenüber allen Beteiligten dort auf der Straße, deren Job es ist, dort zu sein, den Journalisten, die davon berichten, meine Aufgabe als Politiker oder der Polizisten und Polizisten. Und jetzt zum Zweiten. Wir haben ja nicht umsonst diese Gewaltenteilung in unserer Demokratie, die dazu führt, dass also der Polizist vor Ort eben zur Sicherheit und Ordnung die Personalien aufnimmt, die ersten Feststellungen trifft und so weiter und die Sachen dann bündelt und sammelt und dann an die Staatsanwaltschaft geht und dann später ein Richter darüber entscheidet. Und ich habe diese Ausbildung ja selbst durchlaufen. Ich war selbst bei der Staatsanwaltschaft und ich war selbst bei Gericht. Als Juristin macht man so bestimmte Stationen. Und ich habe eine Sache gelernt, deswegen drücke ich mich jetzt gleich ein bisschen vor der sehr pauschalen Frage bei Ihnen. Bevor man die Akte nicht gesehen hat und deshalb nicht diese ganzen Ermittlungsergebnisse kennt, also zum Beispiel auch alle Informationen zum Täter hat, alle Informationen zum Opfer hat und die Zeugenaussagen und die Beweismittel bezogen auf die Tathandlung, kann man den Sachverhalt nicht richtig aus der Ferne beurteilen. Das ist, vielleicht machen das Leute, die Bücher schreiben oder eben Journalisten, die Gerichtsreporter sind oder so weiter, anders. Aber ich als Juristin maße mir zum Beispiel nicht an, zu sagen, ob diese Frau, diese IS-Frau, von der ich gerade erzählt habe, die also bei die beiden Mädchen selbst sexueller Gewalt ausgesetzt hat, Ob die jetzt dann von dem Richter oder der Richterin, die dann später darüber urteilen wird, jetzt korrekt behandelt wurde. Weil ich bin nicht die Richterin, ich kenne nicht den ganzen Vorgang. Ich war auch nicht jeden Tag in dieser Hauptverhandlung. Deswegen gibt es ja Gerichtsverhandlungen, wo man die Leute sieht, wo man den Zeugen ins Gesicht sieht, wo man Täter, Opfer und die jeweiligen Juristen nochmal hört. Ich werde deshalb nicht dazu sagen, ob dieser IS-Prozess fair und gut läuft. Und ich kann nichts dazu sagen, ob jetzt jeder einzelne Straftäter immer eine gerechte Strafe bekommt. Ich kann nur von den Sachen erzählen, die ich selber erlebt habe. Ich habe erzählt, ich bin im Mai 2024 erheblich verletzt worden. Und
jetzt aber nochmal meine Frage. Die Frage lautet, gibt es für die Zukunft bei diesen gewalttätigen Demonstrationen, da ist ja jetzt kein Zweifel. Ja? Sie haben ja selbst von mehreren Vorfällen erzählt. Immer von ähnlichen Gruppen und immer bei diesen ähnlichen Anmeldern. Darum geht's ja auch. Das kann aus meiner Sicht weiter so gehen, bis dieser Krieg in Gaza beendet ist und vielleicht denen jetzt die Motivation ausgeht oder der Grund für ihre gewalttätigen Aufmärsche. Aber der Staat, könnte der nicht etwas tun dagegen, dass es überhaupt zu diesen gewalttätigen Demonstrationen?
Ich glaube, es passiert was. Ich wollte gerade sagen, also dieser Mann ist verurteilt worden, weil es einfach ein super schön dokumentierter Fall ist, wie jemand vor laufender Kamera auf eine Frau zugeht und sie eben verletzt. Ich glaube schon, es passiert viel. Wir haben trotzdem natürlich enorme Defizite. Erstens, die Polizei ist viel schlechter ausgestattet als die Kriminellen. Die Kriminellen haben viel bessere Technik, haben viel bessere Autos und sie haben Geld ohne Ende. Wir haben vorhin über Finanzströme gesprochen, die vermutet werden. Und es gibt eine ganz wunderbare Recherche, würde ich sagen, der Kollegen vom ZDF, wie diese Demonstrationen oder auch so dieser Islamismus in Deutschland finanziert wird. Und ich kann Ihnen sagen, Geld spielt eine riesige Rolle, auch diese Influencer, diese YouTuber und so weiter, Geld spielt eine große Rolle. Aber jetzt haben wir also diese Polizei und es ist Ländersache, wie Polizisten ausgestattet und ausgerüstet werden. Aber die Leute sind... aber auch da. Wer garantiert denn die Versammlungsfreiheit? Das machen bei uns die Sicherheits- und Ordnungsbehörden. Und die sind super. Die haben gelernt, die haben eine Strategie und so weiter, die nehmen alles auf. Und dann geben sie es weiter an die Staatsanwaltschaft. Und die Staatsanwaltschaft sieht man schon nicht mehr und die Gerichte sieht man auch nicht. Die haben so enorme Nachwuchsprobleme. Und je nach Landeshaushalt eben nicht mal einen Stellenplan, der auffängt, dass jetzt gerade in den nächsten Jahren eine erhebliche Pensionswelle auf sie zurollt und dann diese ganzen Gerichte nicht besetzt sein werden und die Staatsanwaltschaften. Ihre Sorge ist begründet, aber wenn Sie es beim Versammlungsrecht ansiedeln, glaube ich, ist es nicht richtig, weil beim Versammlungsrecht, also unsere Polizei steht da und selbst wenn die da mit Papierschwertern in diese Schlacht gehen, werden die dort stehen, weil es sind gute Leute. Unser Problem ist, glaube ich, in der Strafverfolgung hinterher. Denn Sie sagen ja, und dann trifft er den Mann wieder, den er letztens kassiert hat. Und ich glaube, da haben wir ein Problem. Weil es scheitert nicht an denen, die auf der Straße sind, die das sehen und die das ganz genau so wissen und die ihr Leben riskieren, um jemanden eben tops zu nehmen, sondern dann geht es ja weiter, dann geht es in die Ermittlungsbehörden und dann geht es an die Gerichte und da haben wir einen enormen Schwund. Da haben wir Einstellungsverfügungen noch und nöcher. Die Jesiden könnten uns das alle erzählen, die zum Teil ihre Peiniger hier auf der Straße wieder treffen und das eben auch melden und die Staatsanwaltschaften informieren und so weiter. Und zur Belohnung den Abschiebebescheid kriegen, die Jesidinnen, ja, während die Islamisten hier eben inzwischen wieder ihre zweite Existenz aufbauen. Aber es kann eben auch jeder Jude, jede Jüdin erzählen, die eben Schmierereien anzeigt, die Belästigungen und Morddrohungen anzeigt und leider eine Einstellungsverfügung kriegt. Und ich könnte inzwischen mit Einstellungsverfügung auch die Wand tapezieren.
Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken, überhaupt für Ihre Standpunkte und für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffe, dass viele Leute das auch mittragen.
MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche, wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.